Hallo und willkommen zu unserem F&W Klinik Podcast. Mein Name ist Florian Albert, ich bin Chefredakteur bei Bibliomed. Und heute haben wir Ihnen ein Thema mitgebracht, das man eigentlich keinem Krankenhaus wünscht. Die Universitätsklinik in Frankfurt ist im vergangenen Herbst Opfer einer Hackerattacke geworden. Bis heute kämpft das Haus mit den Folgen. Auf dem DRG-Forum am 22. März hat der Chief Medical Informatics Officer Dr. Michael von Wagner erklärt, wie das Haus reagiert hat, welche Lehren es daraus zieht und worauf man in Zukunft auch weiter achten will. Mein Kollege Jens Mau aus unserem Berliner Hauptstadtbüro hat diese Runde moderiert und für diese Folge unseres Podcasts haben wir sie aufgezeichnet und bringen sie in voller Länge. In diesem Podcast blicken wir ausführlich auf das DRG-Forum zurück. Es lohnt sich also in alten, aber vielleicht auch neuen Folgen mal reinzuhören.
Ja, mein nächster Gast heißt Dr. Michael von Wagner. Er ist Gastroenterologe und Chief Medical Informatics Officer, CMIO, der Uniklinik Frankfurt. Herzlich willkommen, Herr von Wagner. Die Uniklinik Frankfurt war Ende letzten Jahres in den Schlagzeilen. Sie wurde Opfer einer Hackerattacke, die relativ hart war und die Systeme Wochen, teilweise Monate lahmgelegt hat. E-Mail funktioniert immer noch nicht ganz. Und Herr von Wagner wird uns jetzt erzählen, wie die Uniklinik darauf reagiert hat, was sie für Maßnahmen ergriffen hat und was vielleicht auch andere Kliniken von ihm lernen können. Herzlich willkommen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich werde auch darauf eingehen, wie genau die Auswirkungen waren dieser Hackerattacke. Ich möchte aber Sie erst einmal abholen, was es für uns bedeutet hat, wo wir hergekommen sind, weil das für viele der Entscheidungen relevant ist. Wir sind als Haus relativ früh in die Digitalisierung gestartet. Wir haben 2002 begonnen, ein KISS-System aufzubauen, haben 2009 damit begonnen, die digitale Dokumentation auf den Stationen auszurollen und 2014 damit begonnen, die digitale Dokumentation in den Ambulanzen zu beginnen. Und in dem Zusammenschluss bedeutet das, dass wir heute für alle Patienten eine elektronische Patientenakte haben, in der sowohl die stationäre als auch die ambulante Versorgung dokumentiert wird. Wir haben auf allen Intensivstationen eine digitale Kurve und wir haben den Zugriff auf nahezu alle Subsysteme aus unserem führenden KISS-System, aus der elektronischen Patientenakte, auf Befunde, aber auch auf Bilder. Das ist sozusagen der Standard, den die Kollegen jetzt auch seit einigen Jahren gewohnt sind. Das bedeutet aber auch, dass es für uns elementar ist, dass diese Systeme weiterhin laufen. Aufgrund des Ganzen, dass wir ungefähr 2018/19 die Digitalisierung im Sinne einer digitalen Dokumentation schon sehr weit vorangetrieben hatten, haben wir im Rahmen eines insgesamten Strategieprozesses Digitalisierung als einen der Hauptpunkte genommen, um von diesem Level aus weiterzuentwickeln. Denn digitale Dokumentation Stand heute bedeutet ja meistens digitales Papier. Das heißt, wir haben nicht wirklich eine Datenverarbeitung, dass strukturierte Daten miteinander sprechen, sondern wir haben vor allem diese eben geschilderte Transparenz, den unmittelbaren Zugriff, das geteilte Arbeiten. Aber es gibt noch ganz viele Punkte, die es auszuweiten gilt. Und deshalb ist seitdem wir eine Strategie haben, Digitalisierung auch einer der Kernpunkte dieser Strategie. Und wir haben ein Konzept entwickelt, das das Ziel hatte, Interoperabilität und damit das Zusammenwirken der verschiedenen Systeme noch weiter zu entwickeln, unsere externen Partner wie Zuweiser, aber auch den Patienten selbst natürlich in das System hineinzuholen, ihn mit zu vernetzen, hier also Brücken zu schlagen. In der Zeit ist ja die Medizininformatik-Initiative ausgerollt worden. Das heißt, eines der Ziele war auch natürlich, die Daten, die wir dabei gewinnen, über das Datenintegrationszentrum für Forschung und Lehre zur Verfügung zu stellen und im Umkehrschluss Krankenversorgung weiterzuentwickeln. Dieses Konzept ist von unserem Trägerministerium gefördert worden und Jens Schulze und ich sind auch dafür zum CIO des Jahres gewählt worden. Das heißt, Sie sehen, das ist schon ein Schwerpunkt für uns. Und wir haben vieles umsetzen können. Noch deutlich bevor das KHZG kam, haben wir viele der Projekte dieses Konzeptes umsetzen können. Einige davon in der Cloud als Serviceleistung, einige, weil es einfach auch Stand der Dinge war, on-prem, wie zum Beispiel unseren Messenger-Dienst. Und dann kam der 6. Oktober. Und abends hat ein sehr sorgfältiger Mensch seine Aufgaben wahrgenommen und festgestellt, dass es plötzlich einen Nutzer gibt, der sehr viele Rechte hat, den er nicht kennt. Und damit einen Nutzer mit diesen Rechten mehr, als es eigentlich geben sollte. Und da diese Person damit beauftragt ist, solche Nutzer anzulegen, war ihm auch direkt bewusst, den habe nicht ich angelegt, also wurde er nicht korrekt angelegt. Das heißt, wir haben ein Problem. Hier bewegt sich jemand innerhalb unseres Systems in einem neuralgischen Bereich und er könnte uns schaden. Wirklich, binnen weniger Stunden war der gesamte Vorstand aktiviert, war die Krankenhauseinsatzleitung, also für den Krankenhauseinsatzfall, aktiviert. Und wir haben externe Dienstleister dazugezogen, insbesondere ein Forensiker-Team, das eben viel mehr Erfahrung als ein Krankenhaus, auch als eine Uniklinik hat, mit nicht nur den Risiken, sondern den unmittelbaren Auswirkungen einer solchen Hackerattacke. Und wir haben uns gefragt, was können wir tun, wenn wir uns vor Augen führen, dass das unsere Landschaft ist. Aus Hunderten von Subsystemen, Netzwerken, die untereinander verschachtelt sind, die in Abhängigkeiten stehen, die extern zum Beispiel unsere Großgeräte anbinden, unsere Kernspintomographien, unsere Computertomographen, unsere Laborsysteme. Wir leisten externen Dienst, aber wir müssen uns eigentlich schützen. Und nach einer ersten Durchsicht ist dann vom neu eingerichteten Krisenstab entschieden worden, dass wir unsere Firewall so hochziehen, intern wie extern, sodass wir uns auch stärker partitionieren, dass wir davon ausgehen können, dass selbst wenn Schadsoftware eingebracht wurde und zu diesem Zeitpunkt war nichts verschlüsselt und nichts aus dem Hause abgeflossen an Daten. Das ist auch bis heute Stand der Dinge. Das heißt, wir haben keine Verschlüsselung erfahren, wir haben keinen Datendiebstahl erfahren, dass wir diesen Zustand einhalten. Das hieß aber, alle Burgtore hoch, also Zugbrücke hoch, Burgtor zu und alle Wände hochziehen. Und wir haben uns komplett vom Internet verabschiedet. Und das Nächste war, dass dann klar war, das ist kein Thema der IT, denn ganz viele der Schritte, die wir jetzt tun müssen, müssen andere Menschen tun. Die tut nicht die IT, sondern das sind Dinge, die haben mit Finanzen zu tun. Wie zahlen wir unsere Löhne? Wie stellen wir Rechnung? Wie bestellen wir Dinge? Wie können wir mit unseren Zuweisern weiter kommunizieren? Wie können uns Patienten erreichen? Wie können wir und so weiter? Und dementsprechend ist ein Krisenstab eingerichtet worden, der natürlich vor allem aus dem Vorstand bestand, aber eben auch den Dezernaten. Dazu gehörte die Krankenhauseinsatzleitung, aber eben neben dem CIO auch ich als Klinikvertreter, Krankenhauseinsatzleiter natürlich, sowas wie die Apotheke, die Juristen. Und wir haben anfangs, wie es sich gehört, täglich getagt und sind dann in einen immer angepassteren Rhythmus übergegangen. Und wir haben eine Abstimmungsgruppe gebildet darunter, die Aufgabe hatte, das, was hier oben besprochen wird, dann in verschiedenen Gruppen weiter zu bearbeiten. Gruppen, die es bis dahin nicht gab. Wie eine Anwendergruppe, die sich überlegt, wie können wir jetzt die Bestellprozesse Richtung Logistik aufrechterhalten? Wie kann die Logistik die Dinge an uns liefern? Wir haben eigentlich ein voll digitales Bestellsystem, das mit in SAP sitzt. Wir haben das Security Board ausgebaut. Wir haben eine Taskforce zentrale Prozesse aufgesetzt. Da ging es darum, dass wir natürlich nicht nur einzelne Handlungen, sondern ganze Prozesse umstellen müssen, wenn wir jetzt nicht digital handeln können. Und gegebenenfalls, deshalb war ganz wichtig, dass wir auch Pflegebereiche mit einbeziehen. Wir müssen vielleicht auch sogar Personal verschieben, weil Tätigkeiten jetzt ganz anders anfallen. Und wir haben nochmal eine technische Runde aufgesetzt. Wir haben dann das Glück gehabt, würde ich heute auf jeden Fall sagen, und ich zeige Ihnen auch gleich warum, dass wir während der Corona-Pandemie mit unseren Wirtschaftswissenschaften eng Projekte begleitet haben und die auf uns zukamen und sagten, wir würden fürchterlich gerne euch durch diesen Prozess begleiten, damit ihr daraus lernen könnt. Und so haben wir ein wissenschaftliches Projekt im Rahmen einer vom BMBF geförderten Initiative starten können, an der der Bereich von Professor Hinz schon beteiligt ist. Und die Kollegen hier unten haben tapfer an allen Sitzungen teilgenommen und das mitgeschrieben, um uns die Möglichkeit zu geben, im Nachgang einfach auch zu analysieren, was hat gut funktioniert und was hat auch nicht gut funktioniert. Wo waren eigentlich in den ersten Tagen unsere Haupt-Pain-Points? Denn heute könnte ich die gar nicht mal unbedingt alle benennen. Manche schon, manche vergisst man auch wieder. Und so haben wir die Möglichkeit, wirklich strukturiert aus dem Geschehen zu lernen. Und ich habe schon gesagt, die Gruppe hat an unseren Meetings teilgenommen, sie hat alles brav mitprotokolliert, sie hat es aber eben auch strukturiert protokolliert in einer anderen Art und Weise als die Ergebnisprotokolle, die wir zum Arbeiten erzeugt haben. Wir haben 116 Protokolle in der Zeit bis zur ersten Zwischenauswertung gehabt und sind jetzt dabei, diese Ergebnisse zu kodieren, sodass wir sie auch wirklich auswerten können. Wir haben als erstes mal uns überlegt, wie waren denn die verschiedenen Phasen des Ganzen? Und die erste Phase war für uns diese Trennung vom UKF vom Internet und letztlich klassisch Krisenstab, schauen, was passiert. Und an vielen Stellen haben wir dann erst gemerkt, oh, wenn das VLAN und das VLAN nicht mehr miteinander sprechen können, dann haben wir bei dem Gerät ein Problem, dann werden Befunde plötzlich nicht übermittelt. Wir hatten die Erkenntnis, dass manche der Geräte ständig zu ihrem Mutterkonzern eine Verbindung brauchen. Ansonsten schalten sie sich ab, vor allem in der Radiologie. Es ist eine Art Qualitätssicherung, / so erhalten sich die Firmen auch den Datenfluss. Und die Geräte drohten, und das waren keine Großgeräte, das waren C-Bögen. Aber nachts um 10 im OP macht das keinen Spaß, wenn das Gerät ankündigt, sich demnächst abzuschalten, weil es keinen Kontakt mehr zum Mutterkonzern hat. Also das waren alles so Dinge, die in dem klassischen Krisenstabmodus hochgemeldet wurden, dann priorisiert werden mussten und gemeinsam mit den Firmen geklärt werden mussten. Oftmals dadurch, dass Techniker plötzlich wieder vor Ort kommen müssen, was die seit Jahren nicht getan haben. Und in einer zweiten Phase, so ungefähr einen Monat später, konnten wir dann in einen war der Schwerpunkt in der strukturellen Wiederherstellung der nicht ganz unmittelbar lebensnotwendigen Prozesse. Und in einer dritten Phase, und ich will jetzt gar nicht zu detailliert wegen der Zeit darauf eingehen, haben wir nun begonnen, schon seit Dezember von diesem Krisenmodus in einen Regelbetrieb, und als nächstes wollen wir jetzt in einen Projektbetrieb übergehen, weil vieles natürlich neu aufgesetzt werden muss und das auch mit Perspektive. Das heißt, nicht mehr auf einzelne Anrufe und Anforderungen reagieren, sondern Dinge bündeln und in Projekten mit einem Ziel umzusetzen. Was sind so die ersten Erkenntnisse jetzt, knappes halbes Jahr später? Was hat gut funktioniert? Für uns war entscheidend, dass wir die Maßnahmen im Krisenstab wirklich konsequent unter Überschriften priorisiert haben. Wir haben gesagt, das alleroberste Ziel ist, dass die Patientenversorgung, also die elektronische Patientenakte, weiterhin benutzbar ist. Dem hat sich alles unterzuordnen. Alle Fragen, können wir nicht dies öffnen, können wir nicht, muss immer streng darauf geprüft werden, ob wir riskieren, dass wir doch noch einen Schaden erleiden. Das zweite war, dass wir das Finanzwesen wiederherstellen und in erster Priorität, dass wir die Lohnfortzahlung Ende des Monats sicherstellen. Und das war weitaus weniger banal, als das klingen mag. Es gab einen Workaround, der da hieß, viele Mitarbeiter füllen Formulare aus. War nicht nötig, wir haben es hingekriegt, aber das nächste war, wie kriegen wir wieder Geld? Wie stellen wir Rechnungen? Und wie können wir unsere Rechnungen bezahlen? Und das kennen auch viele von Ihnen, das sind ja Tausende pro Tag, die da anfallen an Kleinrechnungen. Und das dritte war natürlich insgesamt, wie erhalten wir das System auch mit allen Workarounds, dass nicht plötzlich das System zusammenbricht, weil wir irgendeinen Workaround bauen, der das System überlastet. Und natürlich Kommunikation intern und nach außen. Wir haben von Anfang an proaktiv öffentlich gemacht, was passiert ist, was unsere Einschätzung ist und was wir wissen. Wir haben das direkt in die Presse gegeben und versucht, offen damit umzugehen. Man kann es ja sowieso nicht verheimlichen, spätestens wenn keine E-Mails mehr kommen. Das frühzeitige Ergreifen von Maßnahmen, das ist klar, dass man sich wirklich frühzeitig entscheidet, konsequent Dinge zu tun und diese dann auch wirklich durchzuziehen. Da ist ein Krisenstab, der vom Vorstand geführt wird, natürlich hilfreich, weil dann direkt die Entscheider unmittelbar Dinge beschließen können. Das galt für das Abschalten der IT-Infrastruktur, also sprich das Hochziehen. Das galt für das sofortige Beschaffen von Laptops. Wir mussten ja eine neue Kommunikationswelt aufbauen. Wir haben eine neue Mail-Domäne eingerichtet. Das ist ganz witzig, wenn Sie am Sonntagnachmittag sich fragen, wie errichten wir jetzt UKFFM, das war unsere neue Domäne, dann musste jemand privat mit seiner Kreditkarte diese Domäne einrichten, weil Sie Sonntagnachmittag wenig andere Möglichkeiten haben. Und wir haben natürlich Workarounds bauen müssen. Wir haben relativ stringent unsere Meetings abgehalten. Das hat gut funktioniert. Das ist ja, wie gesagt, alles mitprotokolliert worden. Das heißt, Zeiten, Agenda einhalten, wirklich stringent die Fragen immer wieder abarbeiten. Das war ein Erfolgsfaktor, auch insbesondere, weil es ja ein Marathon ist. Das heißt, wenn man darin dann schon seine Kräfte verbraucht, dann hat man sie nicht mehr für die Umsetzung der eigentlichen Themen. Und wir haben frühzeitig versucht, Projektdashboards aufzusetzen, sodass transparent für die Entscheidungsgremien ist, wo stehen wir, was sind unsere Deadlines, was sind unsere Ziele und immer wieder, was ist die Priorität und was wird auch runterpriorisiert. Und ganz wichtig darüber auch, wie stelle ich sicher, dass das auch bis nach unten durchgehalten wird. Denn es gibt natürlich spätestens nach einer Woche die Ersten, die sagen, ich hätte aber auch noch was ganz Dringendes, was aber in der Priorität nicht dringend ist. Was sind Optimierungspotenziale? Wenn Sie ein Krisenmanagement aus dem Stand aufstellen, selbst wenn Sie nach Jahren von Pandemie und anderen Krisen eine gewisse Erfahrung haben, Sie stampfen es aus dem Boden und können nicht jede Verantwortlichkeit kleinteilig den Rollen schon zuweisen. Das führt aber dazu, dass ich natürlich hier Reibungsverluste habe. Natürlich ist irgendwann auch der Mensch Mensch und schweift in Meetings ab und bringt andere Themen auf. Das ist natürlich über die Zeit auch passiert und ist etwas, woran man arbeiten muss. Und die Perspektive immer scharf zu halten, sodass man stringent die Entscheidungen aufrechterhält, das ist uns halt auch nicht immer gelungen. Das sind alles Dinge gewesen, die sich vor allem nach 2-3 Wochen eingeschliffen haben, wo so das allgemeine Leben sich auch immer mehr hineinarbeitet. Trotz aller Bemühungen, viele haben die Kommunikation trotzdem als unzureichend empfunden, hätten gerne mehr erfahren. Das hat damit zu tun, dass man dafür sehr viel Zeit aufwenden muss, hat aber natürlich auch damit zu tun, dass man manche Fragen nicht beantworten kann, die aber eine Beantwortung erfordern. Also wenn ich nicht sagen kann, wann es soweit ist, wird das natürlich auch als eine unzureichende Information wahrgenommen. Und dieser fehlende zeitliche Ausblick, das ist etwas, was man rückblickend sagen muss, wir zu lange hatten. Wir haben zu lange nicht gesagt, wann sind denn jetzt die zu erwartenden Ziele, weil wir die, die es umsetzten, schützen wollten vor Zielen, die sie dann reißen. Aber das kommt natürlich bei der Mitarbeiterschaft anders an. Phasen des Krisenmanagements. Es gibt in diesem Zyklus klassische Punkte, die wir im Krisenmodus bearbeitet haben. Wir sind jetzt aber dazu übergegangen zu sagen, wir müssen in einen Projektmodus, wir müssen wieder konzentrierter, geplanter und aufeinander abgestimmter arbeiten, gerade was die Einrichtung von Präventionsmaßnahmen angeht, was das Recovery angeht und natürlich bei den Learnings, dass wir die richtig in die neuen Systeme umsetzen. Dazu haben wir uns neu aufgestellt. Wir haben am Klinikum seit 2021 das University Center for Digital Healthcare gegründet. Das hat das Ziel, die 3 Säulen des Klinikums, klinische Versorgung anwenderseitig, Technik, also die IT und die Wissenschaft, hier vertreten durch die Medizininformatik als Brückenkopf in den Fachbereich zusammenzuführen, dass wir allen 3 Perspektiven gerecht werden und Das haben wir jetzt auch in einer neuen Projektinfrastruktur aufgesetzt. Das heißt, wir haben unter den, was der Krisenstab war, den Krisenstab überführt in einen Lenkungskreis mit Vertretern der verschiedenen Bereiche. Wir haben darunter aber genommen eine operative Projektleitung, die diese Prozesse nun primär monitort, die Projekte führt, die Projekte priorisiert und der Lenkungskreis weniger operativ als strategisch agiert, mehr Leitplanken setzt und wir dadurch agiler werden und natürlich auch die letzte Entscheidungsebene ein Stück weit aus dem operativen Geschäft wieder nehmen können. Das kann man im Krisenmoment nicht, weil da oftmals letztendliche Entscheidungen getroffen werden müssen, sehr, sehr zeitnah. Aber wenn es darum geht, diesen Übergang nun aus der kompromittierten Zone in eine neue, wieder vollständig hergestellte Infrastruktur zu führen, dann geht es vielmehr darum, strategische Ziele umzusetzen. Und was ist sozusagen das Fazit und der Ausblick aus meiner Sicht? Wir müssen es uns einfach immer wieder sagen, obwohl wir es wissen, jeden kann es jederzeit erwischen. Man muss es sich klar machen und man muss sich überlegen, was tue ich denn dann, wenn? Nicht nur, was tue ich, damit es nicht passiert, sondern was tue ich, wenn es passiert in der ganzen Breite. Wir haben uns zum Beispiel immer vorgestellt, irgendwann fällt die Software aus, unsere EPA. Aber es sind andere Dinge passiert. Die EPA ist durchgelaufen, die ist nicht ausgefallen. Die Krisen haben uns gestählt, also wir waren gut vorbereitet auf dieses Krisenmanagement, weil wir es mittlerweile gewohnt sind, so tragisch das ist. Und unmittelbar einen breit aufgestellten Krisenstab zu implementieren, hat ermöglicht, dass man schnell Dinge entscheiden kann unter Einbindung aller Stakeholder. Die konsequente Priorisierung entlang dreier wirklich markanter Ziele und das konsequent durchzuziehen, hat vor allem bei der Umsetzung enorm geholfen, weil es den Leuten den Rücken frei hält gegenüber Anspruchnahme von anderen. Nach der Cyberattacke ist vor der Cyberattacke, das heißt, wir arbeiten jetzt daran, wie wir es besser machen können. Und wir versuchen natürlich, diese Krise als Chance zu begreifen, das heißt zu überlegen, wie bauen wir uns jetzt neu auf, wie bauen wir das Rechenzentrum neu auf, wie können wir die Architektur so gestalten, dass wir nicht nochmal so hart getroffen werden.
Herr von Wagner, Ihr Applaus, herzlichen Dank für den Vortrag. Das ist ein Projekt, das man nicht haben will, aber bei dem man sicherlich sehr viel lernt. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, gibt es eine Frage an Herrn Wagner aus dem Publikum? Ja, bitteschön.
Wenn ich es richtig verstanden habe, hatten Sie nur jemanden, der sich umgeguckt hat. Aber wovon wurden Sie jetzt hart getroffen, also wenn nichts verschlüsselt wurde? Sie hatten mal in einem anderen Vortrag gesagt, dass Sie rund 100 Millionen Euro ausgegeben haben, um wieder in die grüne Zone zu kommen. Was hat diese hohen Kosten verursacht?
Der Punkt ist, Sie wissen nicht in letzter Konsequenz, wir wissen ziemlich viel, aber nicht in letzter Konsequenz, ob irgendwo eine Mine liegt und ob irgendwo noch ein Gate offen ist, dass wenn Sie die Firewall runternehmen, derjenige wieder reinkommt und dann noch zündet. Deshalb habe ich gesagt, das Schwierigste war, dass alles noch lief, weil wenn alles verschlüsselt gewesen wäre, dann ist es eben platt, dann kann nichts Schlimmeres passieren, dann gibt es nur noch ein Vorwärts. Jetzt ist das Problem, bei jeder Entscheidung der Öffnung müssen wir uns überlegen, gefährdet das den Status quo, den wir mühsam mit viel Geld und viel Aufwand und vielen Schmerzen erhalten haben. Das wäre ja das Allerschlimmste. Wenn jetzt wir einen Schritt tun, dann passiert es doch noch, dann war alles umsonst. Und das macht es schwerer, nicht einfacher. Aber das heißt, wir haben sehr viel investiert darin, dass es uns nicht nochmal passiert, weil wir natürlich befürchten müssen, dass da auch ein gewisser Ehrgeiz erzeugt wurde, es uns doch noch zu zeigen.
Das heißt, Pseudo-User können noch bei Ihnen im System sein, wenn ich das so richtig verstehe.
Pseudo-User weniger, aber wir befürchten, ich bin ja Mediziner, ich bin kein ITler. Ich verlasse mich auf das, was sehr, sehr erfahrene Firmen sagen, die schon viele solche Attacken erlebt haben und mit allen Konsequenzen. Und wenn man in die Presse guckt, es gibt die Fälle, wo eine erste Attacke gesehen wurde, gehandelt wurde, man dann aber relativ zügig gesagt hat, ist ja nichts passiert, geöffnet hat und dann schlugen sie zu, weil eben nicht die Systeme sauber waren und weil dann mit relativ geringem Aufwand doch noch etwas gezündet werden kann. Normalerweise ist der Versuch länger und bestimmte Schritte konnten wir noch verhindern, aber wir wollen auch nicht, dass sie noch nachgeholt werden.
Herr von Wagner, dann wünsche ich Ihnen, dass nichts gezündet wird bei Ihnen und danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie bei uns waren. Das hat uns sehr gefreut. Und Ihnen wünsche ich noch ein schönes DRG-Forum, einen schönen Aufenthalt in Berlin und schönes Wochenende.